Schwarz hören.
Gib dir das Leben in Puff, dann weine keine Träne. Lach dir einen Ast und setz dir druff und baumle mit den Beine.
Ja.
Liebe Sigrid, das hast du so als Motto auf deiner Website.
Ja.
Sagt das alles über Sigrid Grajek?
Das sagt viel über mich. Ich neige dazu, optimistisch zu sein und mich halt von den Fairnessen des Lebens nicht gleich aus der Kurve hauen zu lassen, sondern zu gucken, wie kann ich auch in schwierigen Situationen noch vital mit den Dingen umgehen und wo ist der Ausgang auf ein anderes Level. Also es bleibt nie ganz dunkel. Und da glaube ich einfach zutiefst dran. Und das hat mich das Leben auch gelehrt, dass es um Lösungen geht und nicht um Probleme. Oder es geht schon um Probleme, aber ich kann mich auf die Probleme draufsetzen oder ich kann sagen, okay, da ist ein Problem, ich suche die Lösung. Mhm. Und ich bin eine große Lösungssucherin, wird mir auch nachgesagt. Ich suche auch gerne Lösungen für andere, das mögen die nicht immer, wenn ich schon wieder eine Idee habe, wie man aus der Nummer rauskommt. Verstehe. Aber mir macht das total viel Spaß.
Ja. Du, das merkt man auch, wenn man dich erlebt. Wir haben uns bei einer Veranstaltung kennengelernt, ich habe moderiert, du warst der künstlerische Part zusammen mit einer Begleiterin an den Tasten. Das war ganz toll. Der Spruch gerade war von Zille.
Von Heinrich Zille, genau.
Den man ja kennt so als Berliner Satiriker,
Berliner Original.
Ja.
Er hat gezeichnet, gemalt, fotografiert.
Mhm.
Und er war, wie so viele Berliner Originale, kein echter Berliner, sondern zugezogener. Nee, der kam aus Sachsen und war der beste Freund von Claire Waldorf.
Ja.
Die beiden sind immer durch den Norden und durch den Osten von Berlin gezogen mit großer Lust und ich glaube viel Alkohol und mancher Zigarre und hatten viel Freude aneinander und miteinander.
Du hingegen bist eine gebürtige Berlinerin, oder nicht?
Nein.
Du hast so eine schöne Vita geschrieben und da dachte ich, da klingt so viel Berlin an. Also
Ich bin wie Claire Waldorf aus dem Ruhrgebiet. Ich komme aus der Kohle sozusagen.
Also okay, eine richtige Berlinerin, aber du kannst es.
Eine Gelernte.
Ja.
Ja, ich hatte das Glück, dass ich, als ich meine Schauspielausbildung machte, mit Gerhard Hauptmann-Stücken konfrontiert war in den Szenenstudien, also im literarischen Berliner Jargon. Da habe ich das alte Berlinerisch gelernt und fand es toll.
Mhm.
Und ich war ja mal Fabrikarbeiterin und zwar hier in Berlin bei Siemens.
Also in der Metallindustrie, wie du schreibst.
Genau, genau. Also ich war Akkordarbeiterin, ich habe gelötet und war natürlich mit vielen Ur-Berlinerinnen in Siemensstadt. Da saßen wir zusammen und habe ich natürlich auch die Öhrchen aufgesperrt und ich bin so ein kleiner Papagei.
Mm.
Also ich nehme sehr schnell Färbungen an und der Ruhrgebietsslang und das Berliner Idiom, das ist beides Herz mit Schnauze und das trifft sich da, weil es proletarisch ist und das ist der Ton, sozusagen der proletarische Ton ist eben auch der Ton, der in dem Ort, wo ich geboren bin, Lünen in Westfalen, wo es halt früher auch noch Zechen gab und Bergarbeiter und so und da kommen wir dann wieder auf den Spruch zurück, mit dem Leben fertig zu werden, auch wenn es manchmal schwer ist.
Ja.
Und da treffen sich die Berliner und die Ruhrgebietler einfach und ich glaube, da gibt es auch
vielleicht von der Mentalität
das ist eine Mentalitätsfrage, glaube ich, einfach so sich eben vom Leben nicht zu Boden schlagen zu lassen.
Mhm.
Hinfallen ist nicht schlimm, aber aufstehen sollte man wieder.
Sollte man wieder. Mhm. Also du hast was Richtiges gelernt. Oder zumindest als solche gearbeitet. Sagt man ja bei Künstlern immer gerne brotlose Kunst.
Ja, ja.
Du kannst auch so richtig handwerkliche Dinge.
Also handwerkliche Dinge, neben meiner Schauspielerei habe ich Wohnungen renoviert. Ich habe jetzt keine Ausbildung im Metallgewerbe oder so. Ich habe meine Schule abgebrochen. Mein familiärer Hintergrund, sage ich immer, ist so ein alkoholgestützter Gewalthaushalt mit Depressionshintergrund. Also da bin ich vor meinem 18. Geburtstag schon abgehauen. Ich bin dann in ein besetztes Haus gezogen, noch nicht volljährig. Bin dann 3 Tage nach meinem 18. Geburtstag da geräumt und verhaftet worden.
Also aber alles im Ruhrgebiet.
Alles im Ruhrgebiet noch. War auf dem Gymnasium, aber mit so einer familiären Hintergrund hast du keine Lust zu lernen.
Mhm.
Das war alles sehr dramatisch mit meinen Eltern und mit meinen Geschwistern. Ich habe dann einfach die Stadt verlassen und mir war klar, ich will aber Schule machen. Habe halt in Dortmund erst gearbeitet und habe Tachometer gebaut, metallmäßig. Und bin abends zur Schule gegangen und habe mein 10. Schuljahr erstmal gemacht.
Ah.
Und dann bin ich, als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich halt bei Siemens einen Job gekriegt.
Und warum Berlin?
Wegen der Schauspielerei. Damals in den 80ern war jetzt im Westen die Schauspielschule in Bochum. Das war das, wo man hin wollte, sollte, müsste, wenn man wollte. Und ich habe mich das nicht getraut. Ich dachte, ne, die warten nicht auf mich. Und ich wusste, in Berlin gibt es ganz viel Privatschulen auch, also private Initiativen zur Schauspielausbildung. Und ich wollte ja eben Schule machen. Und es gab hier die SFE, Schule für Erwachsenenbildung, eine freie Schule. Und ich hoffte, dass die mich nehmen würden, obwohl ich noch gar nicht... Um jetzt mein Abitur nachzumachen, musste man nämlich eine bestimmte Jahreszahl gearbeitet haben. Aha. Die hatte ich nicht. Mhm. Und es hat leider nicht geklappt. Ich hatte mir das so vorgestellt, dann zwei Schulen zu machen. 24 Stunden am Tag waren mir damals in jedem Fall zu wenig. Und naja, das hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Also musste ich nochmal arbeiten. Dann bin ich halt zu Siemens gegangen und habe abends Schauspielschule, private Schauspielschule gemacht, bis ich dann leider irgendwann aus den Socken gekippt bin, weil es einfach zu viel war. Dann habe ich später einen Platz an der Schule gekriegt, also an einem zweiten Bildungsweg. Ich habe mein Abitur nachgemacht und habe da aber schon parallel im Theater gearbeitet, als Regieassistentin, Mädchen für alles, hatte kleine Rollen und habe Privatunterricht genommen und sehr vielgleisig war ich unterwegs, chaotisch auch ein bisschen. Ich wollte so, ich dachte immer, oh, und dann mache ich einen Doktor in Theaterwissenschaften und spiele noch. Und das hat natürlich am Ende alles so nicht geklappt. Ich habe auch gemerkt, als ich dann mein Studium aufgenommen hatte, dass doch mein Herz mehr für die Praxis schlägt. Und ich wollte aber dieses Abitur einfach, weil ich wollte mir auch beweisen, dass ich nicht blöd bin. Das habe ich irgendwann verstanden, dass ich das für mich selber brauchte, um mich rund zu fühlen. Und dann habe ich das Studium auch dran gegeben, weil ich habe dann immer studiert und immer, wenn ich ein Spielangebot bekam, dann hatte ich zwar mein Semester gemacht, aber die Semester arbeiten nicht. Und dann war ich wieder irgendwo und kriegte den Schein, aber das war noch das alte System, da musste man dann immer so einen Schein machen am Ende. Und dann habe ich da immer die Arbeit nicht fertig gekriegt, weil ich in Bremerhaven engagiert war oder sonst wo. Und das war mir dann völlig egal. Irgendwann dachte ich, jetzt geh mal kurz in dich, überleg mal. Und dann dachte ich, ach, na ja, einen Doktor machen kann ich auch mit 80 noch, wenn ich vielleicht nicht mehr spielen kann oder so. Also konzentriere ich mich jetzt mal aufs Machen, aufs Spielen, auf die Praxis und lass mal die Theorie erstmal ruhen.
Bis zum Doktor hast du dann also noch 20 Jahre knapp Zeit.
Ja.
63er Jahre.
Ja, genau.
Und so wie du es schilderst, ist es doch irgendwie auch fast normal für jemand, der mit Kunst und Kultur zu tun hat.
Ja, es ist immer ein bisschen chaotisch, das zu erklären, wie das alles so gelaufen ist. Aber für mich ist es in sich unheimlich schlüssig, weil ich einfach auch an bestimmte Punkte kommen musste, um zu sagen, nö, da geht's jetzt aber nicht weiter und da ist es viel interessanter.
Ja.
Einfach zu fühlen, nee, jetzt mache ich den Schlenker so. Und ich bin halt neugierig auch auf mich selber gewesen, auch auf die Dinge, die mir begegnen und habe mich viel inspirieren lassen durch das, was mir entgegenkam. Also ich wollte das Land der Griechen mit der Seele suchen, ich wollte Tragödie spielen, ich war überhaupt nicht auf Kabarett oder auf Komödie aus. Ich habe das große, große Glück gehabt, nach der Wende sozusagen meine Ausbildung rund zu machen, die ja so ein bisschen auch chaotisch war. Und ich habe im Theaterverein 1990 e.V. 1990/91 meinen Abschluss gemacht und habe dort mit Schauspielpädagogen aus Ostdeutschland arbeiten dürfen, die unfassbar bodenständig waren und nicht so das Befindlichkeitsschalala hatten, was so im Westen. Und ich bin auch eher Handwerk. Ich wollte sprechen können und nicht, geh da mal in, ich vernuschel das mal, so, sondern ich wollte klar und deutlich sprechen können. Und ich wollte keine Psychotherapie. Und da hatte ich einfach unheimliches Glück, sozusagen den letzten Schliff auch mit Ostpädagogen mir erarbeiten zu dürfen. Da bin ich unfassbar dankbar für.
Also war der Mauerfall für dich richtig auch ein Glücksfall,
ja,
die du in West-Berlin dahin warst?
Ja.
Und ja immer noch jetzt auch wohnst.
Ja.
In einem berühmten Viertel sitzen wir hier gerade in deiner Wohnung, wo ich, als ich reinkam, gesagt habe, ey, du wohnst ja mittendrin.
Ja,
mittendrin. Das ist so dieses typische Berlin, wo wirklich die ganze Straße voller Geschäfte ist und eben noch auch ist.
Ja.
Und das Leben tobt.
Das war nicht so. Als ich hier hinzog, Ende der 90er, das war, was willst du denn da in der Bergmannstraße? Das ist doch alles so grau. Und das war dann, der Wechsel war dann Anfang der 2000er eigentlich, dass es hier sozusagen in ja. war. Ne? Als ich hierher kam, gab es noch viele Trödler in den Kellern. Also es gibt ja diese Souterrain.
Wobei, das gibt es hier bei dir im Haus vorne auch.
Unten, ne? So das, eine ist, Art ja, nein, das ist ja, genau, das ist so ein India-Shop. Das ist noch da. Da war in der Tat aber früher auch ein Trödler und nebenan. Mittlerweile ist es ja eben sehr gastronomisch geprägt. Also es hat ein bisschen den Kiez-Charakter verloren, muss man sagen.
Weil so viele Touristen auch
herkommen. Hier gab es eine wirklich tolle Berliner Mischung an Menschen. Und jetzt sind halt viele Wohnungen an Leute in anderen Ländern vermietet oder verkauft, die halt vermieten monatsweise. Es gibt immer einen steten Wechsel. Und dadurch ist das mit dem Zusammenhalt hier im Viertel nicht mehr so. Früher gab es halt den Blumenladen und alle Pakete gingen zum Blumenladen. Und wenn man sein Paket abholte, gab es erstmal einen Kaffee und dann hockte man da erstmal 2 Stunden, hat gequatscht. Mhm. War ein bisschen wie früher. So, ja. Ne? Und das, sowas gibt es natürlich jetzt nicht irgendwie mehr. Nicht mehr. Ne? Mhm. Das ist schade, aber also die Menschen lieben die Bergmannstraße nach wie vor.
So, mittendrin.
Mittendrin, genau.
Hier in Kreuzberg. Wir haben schon ein bisschen angedeutet, was du machst. Du hast das Stichwort Kabarett schon in den Mund genommen. Ich habe dich eben auch mit Claire Waldorf-Liedern kennengelernt und habe erst gedacht, ach Gott, wieder Claire Waldorf, habe ich natürlich schon 1000 Mal gehört und in 1000 Interpretationen, aber es hat mich richtig dolle überzeugt, Sigrid. Und deswegen habe ich auch gesagt, komm, lass uns reden. Und jetzt in Vorbereitung des Gesprächs für diesen Podcast habe ich ja so viele Anknüpfungspunkte gefunden und damit könnten wir ja vielleicht auch schon mal zu dem anderen Thema meines Podcasts übergehen. Du bist nämlich jemand, der Menschen, so wie ich das auch mache, dabei hilft, ihre Trauerrede zu schreiben oder die Trauerrede für andere.
Für andere.
Siehst du, da haben wir doch einen Unterschied.
Ich
biete nämlich an, doch schon frühzeitig, sagen wir mal so ab 50 vielleicht, wo man so anfängt, etwas intensiver über das Leben nachzudenken, die eigene Trauerrede zu schreiben.
Das wusste ich nicht. Das ist eine wunderbare Idee.
Ja,
das ist eine wunderbare Idee, weil das eben dazu führt, dass die Leute sich eben auch darüber Gedanken machen, wie sie erinnert sein
so wollen. Ist es. Und vielleicht ist es auch weniger Trauerrede als Erinnerungsrede.
Ja, ja.
Trauerrede klingt immer so nach also klingt nicht so angenehm.
Nee.
Oft auch nach 0815, das soll es eben gerade nicht sein.
Das soll es nicht
sein. Wirst du wahrscheinlich auch machen. Wie gehst du daran? Wie läuft das bei
also,
dir?
Also bei mir ist es so, dass ich sage, die Trauerfeier ist das letzte gemeinsame Fest. Und ein Fest muss schön sein. Auf einem Fest muss auch gelacht werden. Das ist mein Motto. Also für mich ist ganz wichtig, dass es mir gelingt, innerhalb der Trauergespräche mit den Hinterbliebenen, mit den Angehörigen, ein Gefühl für den Menschen zu kriegen, der da gegangen ist. Und wirklich zu versuchen, den nochmal vor dem inneren Auge derer, die ihn oder sie gekannt haben, auch nochmal erstehen zu lassen. Und dass die Menschen mit einem Lächeln aus dem Trauerraum gehen. Und da, wo wir uns erinnern, da bleibt es ja. Also es ist ja Energie, die sich verändert einfach. Wenn wir uns an Menschen erinnern, dann sind sie ja wie lebendig, weil sie in unserer Vorstellung immer noch da sind. Das ist ja auch ein Prozess, was ich mache auf der Bühne, ist ja, dass ich eine Person zum Leben erwecke, indem ich da reinschlüpfe und den Menschen ein Beispiel gebe, wie sie hat gewesen sein können. Das ist mir ganz wichtig. Da gucken mich die Leute manchmal ein bisschen komisch an am Anfang, weil die natürlich erstmal in der Trauer gefangen sind. Ich hatte gestern und vorgestern Trauergespräche, also unter 3,5-4 Stunden mache ich sowas gar nicht. Also ich nehme immer sehr viel Zeit.
Kanntest du die dann schon vorher?
Unterschiedlich. Ich bin da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde zugekommen. Also meine erste Trauerrede habe ich gehalten, als mein Bühnenpartner Michael W. Hansen nach 16 Jahren, die wir zusammen fast jeden Abend auf der Bühne gestanden haben, ja, der hat My Way gesungen, ist in die Garderobe gegangen und ist tot umgefallen. Toller Tod.
Wollte ich gerade sagen.
Wunderbar.
Wünscht man sich, oder?
Die Familie sagte, Sigrid, du musst die Trauerrede halten. Und ich hatte Muffensausen. Da waren 300 Leute zu der Trauerfeier. Das war meine erste. Und ich hatte unheimlich Schiss. Und das ist mir aber ganz gut gelungen. Und dann habe ich gemerkt, wie wichtig das ist. Wie wichtig eine gute Rede ist. Dann war ich bei anderen Beerdigungen auch und fand immer, mein Gott, was machen die denn da?
So irgendwie lebenslos.
So lieblos. Genau, ein Geistlicher, der den dann verwechselt da den Namen noch oder so. Also ich habe da so peinliche Sachen erlebt, wo ich dachte, das wird doch keinem Menschen gerecht. Keinem einzigen Menschen wird es gerecht. Und dann war es ein Zufall. Dann starb die Frau von einer Bekannten von mir und die fragte, sag mal, kannst du bitte Beate beerdigen? Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und dann habe ich mich da richtig reingekniet und wir haben eine sehr musikalisch sehr schöne Trauerfeier gemacht. Mhm. Und dann war lange eigentlich nichts. Und dann kam in der Pandemie, kamen plötzlich ganz viele Menschen. Man durfte ja nicht in den Kapellen. Und dann war die Frage, sag mal, kannst du am Grab von Mama singen? Mama hat dich so gerne gehört. Und da habe ich dann gesagt, das würde ich jetzt ungern machen, auf dem Friedhof singen. Aber ich könnte die Rede machen, was hältst du denn davon? Und dann hat sich das irgendwie so rumgesprochen. Dann war es am Anfang so, dass ich immer Menschen beerdigt habe, die ich irgendwie in Anführungsstrichen kannte. Also Eltern von Freunden. Dann kam ein Herr auf mich zu, den ich auch aus dem Theaterbereich kannte, der sehr spät erst festgestellt hat, dass seine Familie jüdischen Hintergrund hat. Und da ging es um Stolpersteinverlegung. Und er bat mich, die Rede zu gestalten und die auch zu halten, was ich gemacht habe. Da habe ich dann erst den Stolperstein für den Urgroßvater verlegt, dann habe ich seinen Vater beerdigt, jetzt im letzten Jahr seinen Bruder beerdigt und gestern war ich beim Trauergespräch für die Schwägerin. Also und für einen Stiefbruder von ihm werde ich demnächst das Hochzeitsversprechen erneuern. Also da bin ich mittlerweile so ein bisschen Begleitung in Lebens- und Todesfragen und ich muss ganz ehrlich sagen, dass für mich diese Trauerfeiern das Allersinnvollste sind, was ich mit dem, was ich kann, zu verwirklichen vermag. Also ich kann mich emotional in andere Menschen reinversetzen. Ich kann Fragen stellen, die die Menschen auch zu Erinnerungen führen. Auch, es ist ja am Anfang immer so die Oberfläche. Und ich stelle da manchmal komische Fragen. Welche Farbe siehst du, wenn du an deine Mutter denkst? Mhm. Und das habe ich zum Beispiel vorgestern, hatte ich ein 3,5-jähriges Kind, die das erste Mal konfrontiert ist mit dem Tod durch die Oma, die jetzt verstorben ist. Und für die war das eine ganz normale Frage. Mm. Und dann zeigte sie auf eine Tasse, als ich fragte, welche Farbe, wenn du an Oma denkst, also ein Himmelblau. Ah. Oma Himmelblau haben wir sie jetzt genannt. Und dann sagte sie, es ist aber noch eine andere Farbe. Da ist was Warmes. Und dann hatte sie, das war ein Papier von einem Bonbon, das schillerte so ein bisschen in einem dunklen Rot. Und dann sagt sie, und das noch auch. Mhm. Und das sagt viel mehr als jetzt eine lange Eloge über irgendwen, die Oma Himmelblau mit dem roten Punkt. Das ist für mich so, wo ich so einen emotionalen Ansatz kriege. Und für mich ist die größte Befriedigung dann eigentlich, wenn ich diese Rede halte und die Menschen mir danach spiegeln, ja, so war sie. Weil das ist das größte Lob in dem Moment, gerade wenn ich die Menschen nicht gekannt habe.
Absolut.
Wenn dann jemand kommt und sagt, es war, als hätten sie sie gekannt. Und das ist das Fest, was wir feiern, weil das bleibt. Mhm. Das ist die Erinnerung von allen, wenn sie sagen, ich habe sie gesehen, als sie erzählt haben. Hm. Und ich musste lachen oder lächeln, weil ich eben nicht frage nach Anekdoten und so.
Genau, das ist auch so mein Herangehen,
genau.
Zu sagen, Mensch, was hat denn den Menschen ausgemacht? Hm. Was hat er erlebt?
Ja.
Wie ist er mit Dingen umgegangen?
Ja.
Also nicht irgendwie einen Lebenslauf abspulen.
Nein, das ist
ja wirklich eine pure Langeweile.
Genau.
Du bist Jahrgang 63, also noch ein junger Mensch, also
oh,
gerade mal 60.
Danke schön, was
also
möchtest du trinken?
Ja, danke, dein Tee hier. Wunderbar, Tee, Prost.
Prost. So.
Als ich reinkam, sagte Sigrid, möchtest du einen Erkältungstee? Ich sage, okay, bin ich danach erkältet? Dann nicht, ansonsten gern.
Der ist einfach lecker. Den kann man auch unerkältet.
Das ist absolut wahr. Ja. Außerdem soll es ja Gegenerkältung sein.
Genau.
Ich hoffe, es ist nicht despektierlich, wenn ich dich danach frage, ob du dir selber schon Gedanken gemacht hast, wie es für dich sein soll, wenn es denn mal zu Ende geht oder wenn du vielleicht sogar so wie ich irgendwann selber sagst, ich lebe selbstbestimmt, also will ich auch selbstbestimmt sterben, sage ich für mich. Hast du da schon Ideen für dich?
Also in jedem Fall ja, selbstbestimmt sterben. Also ich hatte für mich immer so einen Lebenshorizont bis 70 gedacht. Also das war so mein Ziel.
Sind ja nur noch 10 Jahre.
Genau. Ja, im Moment überlege ich halt, weil ich eine neue Liebe habe, die sagt, also, du bist so bescheuert,
ja.
Das ist ja viel zu kurz,
ja.
Wir sind ja noch gar nicht fertig. Also ich bin noch in Verhandlungen mit mir und anderen, aber ich hatte immer so das Gefühl, ach, 70 reicht irgendwie und das ist okay. Sag mal so, ich willige grundsätzlich in die Endlichkeit ein. Ich habe gerade im letzten Jahr eine meiner besten Freundinnen im Hospiz begleitet. Wir hatten andere Pläne miteinander, Wir wollten noch schön Naturerlebnisse miteinander haben. Sie hat sich sehr auf die Rente gefreut und das hat halt leider nicht geklappt. Sie ist vorab gegangen und sie hatte diese große Fähigkeit, obwohl das nicht ihre Planung war, diesen Tod anzunehmen. Und sie hat noch 2 Jahre geschenkt bekommen durch ein Medikament, was ihr sehr geholfen hat. Aber zum Schluss hat alles abgebrochen und gesagt, das hat hier keinen Sinn mehr und ich gehe jetzt. Das letzte Bild von ihr war, da war sie schon sozusagen in dem vormortalen Schlaf, in den sie da gelegt wurde, war ein Lächeln, als ich sagte, ich bin da. Und sie hörte noch, aber konnte nicht mehr sprechen. Und das ist ein Bild, was sehr berührend war und wo ich das Gefühl hatte, ja, sie hat es so gemacht, wie sie es wollte. Und ihre Angst war zu ersticken, weil sie hatte eine Metastase in der Lunge und im Kopf auch. Für sie waren die beiden Sachen, ich möchte nicht völlig gaga von dieser Welt gehen und ich möchte bitte nicht ersticken. Nichts davon ist passiert, sondern
weil sie selbst
gesagt hat, okay, an dieser Stelle ist jetzt alles Medizinische, mag für die Ärzte jetzt schön sein, aber was bedeutet das für mich? Und ich mache hier jetzt Schluss, ich gehe ins Hospiz, ich gehe diesen Weg, die Familie hat das mitgetragen, wir waren alle da. Auch da habe ich die Trauerrede gehalten. Das war dann mit Abstand natürlich eine sehr schwere Sache, aber ich habe sie auch wieder alle zum Lachen gebracht.
Ach, herrlich.
Und auch da war es, dass sie gesagt haben, das war Regina. Ja. Das war Regina.
Ja.
Und das war schön. Nee, und für mich ist es so, dass ich denke, wir wissen es ja nicht. Ne? Wir wissen es ja nicht. Regina hat auch nicht gedacht, dass sie das erwischt, so ein scheiß Krebs. Ne?
Aber sie war offenbar so weit vorbereitet, dass sie dann irgendwann wirklich für sich entschieden hat.
Ja, wir haben viel über den Tod auch gesprochen. Bevor das überhaupt mit der Krankheit losging, war für uns klar, dass es Sinn macht, dass das Leben endlich ist. Das ist für mich schon lange klar. Ich wollte mich mit 12 eigentlich umbringen, weil ich eben auf Basis der familiären Geschichten. Und ich habe dann für mich beschlossen, ich kann ja auch noch mal gucken, ob es nicht doch weitergeht. Wirklich, ich wusste nicht mehr, wie das gehen soll. Ich war einfach komplett verzweifelt und habe dann einfach einen anderen Weg gehabt. Also bin da dann auch mehr in Kampf gegangen mit meinem gewalttätigen Vater und habe halt gesehen, es gibt andere Lösungen. Oder es ist eben auch, wenn man denkt, hier ist jetzt ein Endpunkt, das muss kein Endpunkt sein, sondern es kommt darauf an, wie wir die Perspektive nehmen. Also wir können die Perspektive auch verändern. Für mich ist im Prinzip aber alles, was danach ist, auch eine Bonusrunde, ne? Weil also ich hatte eben in so jungen Jahren eigentlich schon gesagt, ich will das nicht mehr hier. Ich liebe das Leben, aber ich kann mich selbst in den finstersten Phasen immer noch an Kleinigkeiten erfreuen. Also und das ist was, wo ich sehr dankbar bin, dass mir das gelungen ist, immer wieder mich auch wirklich an Kleinigkeiten aufzurichten. Aber ich wünsche mir von mir selber, dass ich loslassen kann, wenn es soweit ist. Da bewundere ich eben meine Freundin, die jetzt gehen musste, dass sie das so konnte. Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das sehr. Und ich sozusagen dabei bleibe bei diesem, ja, es ist okay zu gehen. Hm. Es ist okay zu gehen. Ich pflege gerade meine Mutter, die wird 89, hatte 2 Schlaganfälle und es ist alles wahnsinnig mühsam. Aber sie will zum Beispiel unbedingt, sie kämpft um jeden Millimeter Freiheit und um jede Sekunde Leben.
Also bei ihr ist nicht so ein Gedanke drin zu sagen, es ist gut.
Nein, sie will noch leben. Also ich musste entscheiden über ihr Leben. Sie hatte einen Schlaganfall, sie hat den pünktlich gehabt, als ich auf dem Weg war. Also als die Feuerwehr gerade dabei war, ihre Tür aufzubrechen, kam ich an und hatte den Schlüssel. Dann haben wir Muttern da raus ins Krankenhaus. Als ich da zurück nach Berlin musste, sagte sie mir, ich kämpfe mich zurück, ich will leben. Und als ich in Berlin angekommen war, kriegte ich sie nicht mehr an die Strippe. Und einen Tag später rief mich die Ärztin und sagte, also zu 80% ist ihre Mutter tot. Sie hat eine Basilaris-Kopfthrombose, das ist zu 80% tödlich. Wenn wir jetzt eine Thrombektomie machen, 50%, aber was sollen wir ihre Mutter gehen lassen oder sollen wir was machen? Und da war ihr letzter Satz, ich will leben, für mich halt so dieses, okay, 50% Überlebenschance mit der Thrombektomie sind mehr als 80% tot.
Thrombektomie, sowas wie Thrombose?
Nee, oder? Das ist, sie gehen dann mit so einem Ding in den Kopf und versuchen, das Blutgerinnsel im Hirn aufzulösen. Das ist schief gegangen. Sie hat das überlebt, aber sie konnte nicht sprechen. Es war furchtbar. Und ich dachte, ich habe die falsche Entscheidung getroffen. Ich habe sie jetzt, zwinge sie zu einem Leben, was nicht mehr lebenswert ist. Und habe mir furchtbare Vorwürfe gemacht in den ersten Tagen. Und es war Also es hat eine Zeit lang gedauert, bis sie sozusagen wieder zu sich gefunden hatte. Und dann war aber klar, sie kämpft. Sie kämpft. Und sie war in der Pflegeeinrichtung und sie hat irgendwann gesagt, hol mich raus. Und das habe ich gemacht. Ich habe sie wieder nach Hause geholt. Also sie ist in Nordrhein-Westfalen und ich pendel.
Obwohl du so weit weg bist, ne?
Das ist ich ja war immer da. Also ich bin am Anfang jede Woche, manchmal zweimal die Woche hin. Also sie hat Pflegedienst morgens und abends und die Nachbarn helfen mir. Mit 89 ist da noch ein enormer Lebenswille und auch, dass sie sagt, der Radius ist klein. Das sind 38 Stufen, die sie runter muss. Das konnte sie ewig nicht. Jetzt kann sie einmal in der Woche am Arm eines starken Mannes darunter, um in die Tagespflege zu gehen und abends wieder zurück. Danach ist sie zwei Tage platt. Aber sie hat einen Mordspaß, diesen einen Tag in der Woche mit anderen in der Tagespflege zu verbringen und Geschichten zu erzählen. Jetzt haben sie Karneval gefeiert. Und dann erzählt sie mir immer, was sie gemacht haben, was sie zu essen gekriegt haben. Und die Pfleger sind total süß. Und sie fängt so an, so einfach ihre eigenen Sachen zu machen wieder. Und macht jeden Tag Kreuzworträtsel als Hirnakrobatik. Jetzt sagt sie, jetzt fange ich wieder mit Sudoku an. Jetzt kann ich's wieder. Ich habe lange genug geübt. Okay, vielleicht ist das bei mir auch so, dass ich mit 70 sage, ach, ich nehme auch da noch 10 Jahre dran oder 19 wie die Mama.
Ja.
Oh, mal gucken.
Na, das spricht ja fast dafür, was du gerade von deiner Mutter erzählst, dass man es nicht zu früh machen sollte. Und aber wer weiß schon den Zeitpunkt?
Wer
das
weiß,
ist ja das Schwierigste.
Genau, aber vielleicht nimmt uns das Leben ja die Entscheidung auch ab, weißt du? Wenn uns der Himmel auf den Kopf fällt, dann war es das. Also ich meine, wie mein Kollege Michael, er hat immer gesagt, ich möchte auf der Bühne sterben, aber nicht vor Publikum. My Way singen und tot umkippen, wie geil ist das denn?
Ja.
Toll. Und ja, man kann ja auch irgendwie in den Orchestergraben stürzen und sich das Genick brechen, ist auch eine schnelle Sache. Gut, das ist unangenehm für die Kollegen, dann,
ja,
wenn man
stimmt.
in die Trommel fällt.
Ja, das
stimmt. Aber wir wissen es ja am Ende nicht. Wir wissen nicht, ob uns der Schlag trifft, ob wir ein langes Leiden haben. Ich würde mir wünschen, dass ich den Mut habe, zu gucken, wie weit ich komme und den Punkt zu erwischen, wenn ich merke, hier gehe ich nicht mehr mit. Und dann, wie Regina, auch zu sagen, hier ist Ende. Ich habe auch überlegt, es gibt ja verschiedene Organisationen, mit denen man eben auch selbstbestimmt sterben kann. Da muss man sich frühzeitig melden, weil das ist natürlich auch.
Und zwar auch in Deutschland. Viele wissen das gar nicht. Ja. Die Deutsche Gesellschaft für humane Sterben
genau. Mhm. Also ich hoffe, dass wir so weitermachen, dass wir immer besser werden miteinander, dass ich auch wieder mehr Zeit habe, mir Gedanken über mich selber zu machen.
Das, deiner Kunst nachzugehen.
Auch das.
Und ja vielleicht, liebe Sigrid, zu guter Letzt muss ich dich das noch fragen, weil du bist ja quasi Profi im Trauerreden schreiben, so wie du das beschrieben hast. Dann musst du doch bitteschön auch deine eigene schreiben.
Oder ja, die werde ich aufnehmen. Die werde ich,
also das schreiben und aufnehmen.
Das wollte ich so. Also ich weiß schon die Musik, also ich weiß verschiedene Musiken, die ich gerne hätte. Das ist auch ein Aufruf an alle. Macht euch Gedanken, hinterlasst es, macht Vollmachten. Hm. Bitte macht die Vollmachten, macht Betreuungsvollmachten, dass nicht irgendeiner irgendwann in der Situation ist, dass Menschen über ihn oder sie entscheiden, die nichts von einem wissen. Das kann nämlich passieren. Und auch wenn ihr keine Angehörigen habt oder so, dann nehmt Freunde und hinterlegt eine Bestattungsverfügung. Schreibt auf, was ihr wollt, damit eben A, eure Liebsten wissen, was ihr wollt, redet darüber, was ihr wollt, wie ihr erinnert, welche Farben die Blumen haben, welche Musik, wer reden soll, all diese Dinge, weil wenn Menschen sich wirklich gar nicht damit beschäftigt haben, dann stehen die vor einem so großen Berg und es ist so furchtbar, sich der Trauer stellen zu müssen und dann diese ganzen organisatorischen Geschichten, was man alles braucht, irgendwie an Unterlagen, dann brauchst du das Original der Scheidungsurkunde oder so. Bitte, wo ist denn das? Organisiert euch vorab, es tut nicht weh. Mhm. Es tut nicht weh, sich mit der eigenen Endlichkeit zu beschäftigen, sondern es macht das Leben reicher. Weil wir nämlich wissen, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir haben keine Zeit für Firlefanz, für dusselige Diskussionen. Die Zeit ist so kurz, sondern wir können das Leben wirklich 100% genießen und nicht irgendwie, oh, mir ist langweilig. Langeweile gibt's nicht. Wenn man weiß, dass die Zeit begrenzt ist, hat man immer was mit sich zu tun.
Und immer mehr, je klarer einem das wird aus meiner Sicht. Sigrid, wirklich zu guter Letzt, welche Musik soll erklingen bei deiner Abschiedsfeier?
Ich möchte von Grace Slick von Jefferson's Airplane, das Thema von Manhole, von dem Film Manhole. Don't tie me down, I want to run, give me the sun.
Schwarz hören.